Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mit Muskeln verbindet ihr ja vermutlich vor allem Arnold Schwarzenegger, Muckibuden oder Instagram-Wettbewerbe, wo es darum geht, wer das beste Sixpack hat, oder? Weit gefehlt. Muskeln sind viel mehr als nur Kraftpakete. Unsere Muskelmasse ist ein Organ, das mit anderen Organen kommuniziert und Heilprozesse anstößt und so unseren Körper schützt. Leider haben wir aber im Durchschnitt gesehen immer weniger Muskelmasse, weil sich viele Menschen immer noch viel zu wenig bewegen und gerade junge Menschen ihre Muskulatur nicht ausreichend aufbauen. Dazu verlieren wir mit fortschreitendem Alter Muskeln. Umso wichtiger, dass wir ganz gezielt etwas dagegen tun. Und es gibt da keine Ausreden mehr, denn mit Muskeltraining kann man in jedem Alter anfangen, so Professor Ingo Frohböse, unser Gesprächspartner in dieser Ausgabe. Mit dem renommierten Sportmediziner von der Sporthochschule Köln spreche ich über Fragen, wie viel man trainieren muss und welche Übungen besonders effektiv sind und wie man mit gesunder, pflanzenbasierter Ernährung seinen Muskelaufbau unterstützen kann. Das Schönste zuerst, ich möchte Sie erst nochmal ganz herzlich bei uns hier begrüßen im Podcast. Hallo.
Ja, ich freue mich auch mal wieder mit dabei zu sein.
Wir sprechen über das schöne Thema Muskeln und mal sehen, wie Sie das sehen. Gefühlt würde ich sagen, Bewegung, Ausdauer, Fitness, das gehört ganz normal für ganz viele Menschen schon zum gesunden Leben dazu. Beim Thema Muskeln sieht das etwas anders aus. Da spricht man gerne mal abfällig darüber, von den Pumpern in den Fitnessstudios, von den Gewichthebern oder sieht das eben auf Instagram, wenn da eben die Muskeln sozusagen als Schönheitsmerkmal ausgestellt werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Muskelaufbau und gesundheitlicher Aspekt, das sehen viele gar nicht zusammen. Erleben Sie das ähnlich?
Ja, das muss ich wirklich sagen. Und wenn ich so häufig auch das Thema Muckibude beispielsweise höre, dann sträuben sich bei mir die Nackenhaare auf. Und leider ist es ja auch so, dass viele Menschen immer, wenn sie zum Beispiel an ihre Gesundheit denken, zu Silvester beispielsweise, dann immer sehr viel mehr an das Laufen, an das Joggen denken. Ich müsste mal wieder laufen gehen oder ähnliches. Ja. Dabei hat die Weltgesundheitsorganisation, und das freut mich extremst, ihre Kriterien Ende letzten Jahres 2020 also geändert und hat erstmalig das Muskeltraining quasi auf die gleiche Stufe gehoben wie das Ausdauertraining, das Herz-Kreislauf-Training, weil wir nämlich erkannt haben, dass in den letzten Jahrzehnten wir die Muskulatur viel zu wenig wertgeschätzt haben und in der Tat eher in so eine Schmuddelecke gerückt haben. Immer nur unter dem Aspekt Ästhetik, es geht ja nur um Sixpack oder um dicke Oberarme und dicke Bizeps. Nein, das war ein völlig falscher Blick auf die Muskulatur und da freue ich mich, dass wir heute darüber reden und bringen das Ganze mal auf eine richtige Straße.
Ja, dann sprechen wir doch mal über die Muskeln und ihren nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unsere Gesundheit. Vielleicht können Sie uns da erstmal so eine ganz allgemeine Einführung geben, welche Funktion, welchen Einfluss haben Muskeln?
Also man muss sich das ja mal vorstellen, wir haben 654 Muskeln. Und Muskeln sind die einzigen Organe, die uns bewegen. Das macht niemand anders. Das heißt also, jede Bewegung, die wir ausführen, und sei es das Essen, das Kauen, das Lachen, das Laufen, das Tasche tragen, das Treppe gehen, das machen Muskeln. Das heißt, ohne Muskeln wären wir nichts, wären wir ein völlig unbewegliches Wesen. Und dementsprechend erkennen wir schon, wie bedeutsam sie ist. Sie ermöglichen uns nämlich die sozialen Kontakte. Sie ermöglichen uns quasi Freude oder Trauer auszudrücken, indem wir lachen oder uns zusammenkauern, wenn wir traurig sind. Also Muskeln sind ein sehr emotionales Organ. Sie haben eine ganz enge Verbindung zum Gehirn und drücken quasi unsere Gefühle aus. Sehen wir auf der Straße, weil sehr schnell, wenn Menschen etwas zusammengekauert, schlurfend dahergehen, wissen wir sofort, wie ihre emotionale Situation ist anhand des Körperbildes. Auch das macht Muskulatur. Also Muskulatur charakterisiert uns quasi in der Außendarstellung, gibt unser Körperbild ab. Muskeln wirken aber auch nach innen. Sie sind das größte Stoffwechselorgan. Man muss sich vorstellen, dass etwa 40% unseres Körpers, wenn wir denn trainierte Muskeln haben, unseren Körper ausmachen. Daran erkennt man schon die Gewichtigkeit der Muskulatur. Sie fressen die Energie, sie sorgen für die Durchblutung. Sie schütten übrigens Botenstoffe aus, sogenannte Myokine. das sind also enzymähnliche Botenstoffe, die die inneren Organe zum Handeln veranlassen, das Herz schneller schlagen lassen, die Leber arbeiten lassen, die Niere arbeiten lassen. Auch der Darm arbeitet nicht ohne Muskulatur. Auch das Immunsystem hängt ein wenig am Tropf der Muskeln, weil auch hier aktive Muskeln das Immunsystem stimulieren. Und selbst das Gehirn lernt von aktiven Muskeln besser als von passiven Muskeln.
Ja, da kann man doch erstmal nur sagen, wow. Das ist doch wirklich eine wahnsinnig lange Liste, was die Muskeln so an wichtigen Funktionen für unseren Körper haben. Vielleicht nochmal auf das Stichwort Myokine eingegangen. Können Sie da nochmal das so ein bisschen näher erläutern? Was bedeutet das? Was für Botenstoffe sind das?
Also wir kennen diese Myokine noch gar nicht so lange und wir kennen auch ihre Anzahl noch gar nicht. Wir gehen davon aus, dass es etwa 3000 verschiedene Botenstoffe gibt, die aus der aktiven Muskulatur heraus ausgeschüttet werden. Wir müssen wissen und wir müssen verstehen, dass die Muskulatur eben ein Organ ist. Und ein Organ heißt, dass es für bestimmte Prozesse im Körper verantwortlich ist. Und diese sogenannten Myokine werden also in der Muskulatur gebildet und von ihr ausgeschüttet. Das sind Botenstoffe, die dann im Körper wandern und dann zu bestimmten Zielorganen dementsprechend dort eine Reaktion auslösen. Dazu zählen zum Beispiel, vielleicht schon mal gehört, sogenannte Interleukine. Und Interleukine sind zum Beispiel gerade für hormonelle Prozesse sehr verantwortlich, aber auch für Immunreaktionen sehr verantwortlich. Und insofern erkennen wir, dass aktive Muskeln sehr viel förderliche Reaktionen, positive Reaktionen, Wachstumsreaktionen im Körper auslösen. Und dementsprechend passive Muskeln senden diese Botenstoffe eben nicht aus. Und dementsprechend heißt das für mich, aktive Muskeln sind der beste Motor auch für bestimmte Prozesse im Körper, die eben nur dann ausgelöst werden, wenn sie auch tätig werden.
Das Stichwort Immunsystem ist schon gefallen. Das ist, glaube ich, etwas, was die wenigsten in Zusammenhang mit den Muskeln sehen. Das heißt, wenn ich etwas für meinen Muskelaufbau tue, tue ich gleichzeitig was für mein Immunsystem.
Ja, man muss ja wirklich wissen und auch sehen, dass Muskulatur eben ganz viele Botenstoffe, wie gerade schon mal gesagt, auch Myokine ausschüttet und die zum Beispiel entzündungshemmend wirken. Das heißt also, dass eine arbeitende Muskulatur quasi Antipode, Antagonist zum Immunsystem sein kann. Aber gleichzeitig wissen wir, dass von der ersten Sekunde der Muskelarbeit bestimmte Reaktionen des Immunsystems ausgelöst werden. So ist so, wenn Muskeln arbeiten, wenn wir zum Beispiel stramm spazieren gehen oder Muskeltraining betreiben, dann erhöht sich die Anzahl der aktiven Zellen des Immunsystems. Das heißt, wir haben bewusst mehr Killerzellen, wenn man das mal ganz populär beschreibt. Und gleichzeitig lernt das Immunsystem durch aktive Muskeln eben bessere Einsatzkommandos auch zu konstruieren und zu schaffen und dementsprechend sehr viel gezielter gegen all jene Viren und Bakterien quasi vorgehen kann, die uns so drohen anzugreifen und anzufallen. Das bedeutet also, dass wir gerade durch körperliche Aktivität, und das heißt also durch Muskelarbeit, eine direkte Stimulation, was die Quantität und die Qualität des Immunsystems betrifft, quasi auslösen. Das heißt also, aktive Muskeln fördern die Arbeit unseres Immunsystems, machen unsere Abwehr einfach stärker.
Und würden Sie sagen, gibt es da so eine Art Hierarchie? Also gibt es eine Muskelgruppe, die der anderen überlegen ist im Hinsicht auf eben genau diese positiven Wirkungen, die Sie gerade beschreiben?
Natürlich ist die Kaumuskulatur unseres Gesichts vielleicht die kräftigste Muskulatur überhaupt. Das heißt, ist die stärkste Muskulatur. Das heißt, die Kraft des Kauapparates ist riesig groß im Verhältnis zu seinem Volumen. Aber auf der anderen Seite üben die großen Muskelgruppen, der Oberschenkel, Gesäß, Bauch und Rücken, den größten Einfluss auf das Immunsystem aus. Das heißt also, Muskelarbeit profitiert insbesondere dann in Bezug auf das Immunsystem dadurch, indem ich die ganz großen Muskelgruppen einsetze, weil sie eben den größten Impact auf den Gesamtorganismus ausüben. Heißt also, entweder alle Muskeln einbeziehen durch körperliche Aktivität, beispielsweise indem ich großräumige Bewegungen mache, oder eben gezielt wie beim Bauch- oder Rückenmuskeltraining, dann eben mit den großen Muskelgruppen des Rumpfes arbeite. Je größer die Muskelgruppe, umso größer ist der Effekt.
Ja, auch hier ist das Stichwort schon gefallen, Arbeit. Es hilft nichts, wenn man seine Muskeln trainieren will. Man muss arbeiten und wie Sie immer so schön sagen, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Dann sprechen wir doch mal nach dieser, finde ich, schon ganz hilfreichen Einführung darüber, wie wir so ein Muskeltraining angehen. Vielleicht erstmal so rein quantitativ. Können Sie das sagen? Das ist wahrscheinlich sehr individuell. Wie oft in der Woche, wie viele Stunden, wie viel Belastung? Gibt es da so Pi mal Daumen, was uns, egal ob wir jetzt 20 und fit sind oder 80 und nicht fit sind, an die Hand geben können?
Das kann man relativ leicht. Muskeln, und das ist ja das Wichtigste, dass auch Trainingsreize in Muskeln verarbeitet werden, sind etwas langsamer als das Herz-Kreislauf-System. Wenn ich zum Beispiel als Anfänger jeden Tag jogge, dann geht das. Weil das Herz-Kreislauf-System eben allein dadurch, weil es nur energetisch gefordert ist, hier relativ schnell darauf reagieren kann. Bei der Muskulatur muss man einerseits unterscheiden, ganz wichtig, ob ich die Muskellänge trainieren möchte, also Dehnung. Das geht häufiger, das kann ich jeden Tag machen. Ich kann also an meiner Muskellänge arbeiten. Auch die ist sehr wichtig für eine gut funktionierende Muskulatur. Muss sie lang sein, sie muss geschmeidig sein, sie muss elastisch sein. Und wenn ich ein Muskeltraining im Sinne der Kraftentwicklung mache, dann heißt das für mich, maximal dreimal pro Woche darf ich es tun. Es reichen in der Regel zweimal pro Woche aus. Warum? Weil die Muskulatur etwa, wenn ich sie belastet habe, Sie haben ja gesagt, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Sie wird energetisch ausbelastet. Dann heißt das ungefähr, dass sie 72 bis 84 Stunden Regenerations- und Reparaturzeit benötigt. Das heißt also, dass ich ungefähr alle drei Tage frühestens die identische Muskelgruppe wieder belasten darf. Und so heißt es, zwei, vielleicht maximal dreimal pro Woche Muskeltraining reicht aus.
Ja, ich denke, das ist doch eigentlich machbar. Ich frage mich immer, wenn ich zum Beispiel so eine Bauchübung mache, dann gibt es eigentlich, würde ich immer sagen, zwei Schulen. Eine würde ich als eher die alte Schule bezeichnen. Das heißt, nehmen wir mal an, man macht so ein Klappmesser, also eher so große Bewegungen. Oder man geht die andere Schule, man geht sozusagen man richtet sich so ein bisschen auf da, wo die Muskeln anfangen belastet zu werden. Und dann macht man kleine Bewegungen und zieht noch ein bisschen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also grundsätzlich, was würden Sie empfehlen? Kleine Bewegungen häufig oder große Bewegung und viel Gewicht, sage ich mal.
Also idealerweise ist, wenn man die Muskulatur über die gesamte Bewegungsamplitude trainiert. Und die sollte ich immer maximal ausschöpfen, weil trainiere ich die Muskeln nur in einem kleinen Grenzbereich, zum Beispiel einer kleineren Winkelstellung, muss ich immer davon ausgehen, dass ich nicht den kompletten Muskel anspreche. Also idealerweise wäre es für mich so, um den Muskel in seiner kompletten Länge zu trainieren, die komplette Länge auszunutzen und das Gewicht oder die Belastung so zu wählen, dass ich in jeder Gelenkwinkelposition eine gute Bewegungsqualität ausführen kann. Dann, glaube ich, wird der Muskel optimal trainiert und dementsprechend heißt es, mach eine großräumige Bewegung und trainiere und kontrolliere die Bewegung so, dass du sie immer überwachen kannst und sie wirklich, ohne dass eine Pressatmung entsteht, ohne dass die Belastung quasi unkontrolliert wird, du ins Wanken gerätst, der Muskel anfängt zu zittern. So darf es nicht sein. Kontrollierst die Bewegung, dann ist es richtig.
Ah ja, verstanden. Also möglichst auch flexibel sozusagen die ganze Range ausnutzen, die der Muskel drauf hat. Wie sieht's denn aus? Kann ich, wenn ich morgens loslegen will, aufstehen und Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen, aber im Grunde ohne Aufwärmen loslegen oder muss man sich vor Kraftübungen auch aufwärmen?
Also Muskeln sind auch müde und die schlafen auch ein. Und Muskeln brauchen mindestens 10 Minuten, bis sie wach sind morgens. Das merken wir, dass wir morgens so ein bisschen tapsiger sind. Weil das Zusammenspiel zwischen Gehirn und Muskulatur, zwischen Nerv und Muskulatur noch nicht so optimal funktioniert. Und daran erkennen wir schon, ja, Muskeln müssen aufgeweckt werden, die müssen wach gemacht werden. Und dementsprechend, ja, Aufwärmen ist gut. Dazu heißt es einerseits, erst einmal die Durchblutung in der Muskulatur zu erhöhen. Zum Zweiten eben die Verschiebeschichten, denn Muskeln liegen ja in der Regel in einer Faszie, in einem Sack fest, dass wir die reibungsfreie, wie bei einem Motor warm fahren, quasi die Viskosität in der Flüssigkeit zwischen diesen Verschiebeschichten reduzieren, sodass alles reibungsfreier gegeneinander läuft und vor allem ein wenig schnellere Bewegungen machen, um die Muskulatur auch aktiv richtig groß stimulieren zu können, damit sie auch reaktionsfähig ist. Also Muskeln brauchen eine gewisse Form der Aufwärmung, damit Geschmeidigkeit, Gewandtheit wieder hergestellt wird und vor allen Dingen, dass die Reaktionsfähigkeit für die anschließende Belastung gegeben ist.
Und wenn ich da noch mal kurz nachfragen darf, Faszie, das ist ja auch so ein, ich sag mal, so ein hippes Training geworden, das Faszientraining, was halten Sie davon?
Na, ich finde schon gut, dass die Faszien, das heißt ja das gesamte Bindegewebe des Körpers, das elastische Bindegewebe des Körpers, in ein anderes Licht gerückt worden ist. Wir haben ja früher gedacht, es ist ein Füllmaterial. Mittlerweile wissen wir, es ist mehr als Füllmaterial. Es gibt dem Körper Struktur. Es werden ganz viel Informationen über die dreidimensionale Struktur der Faszien im Körper ausgelöst. Und letztendlich gibt es dem Körper auch Führung und Halt und kontrolliert eben gerade auch im Rumpfbereich viele Bewegungen, was Muskulatur manchmal alleine nicht kann. Finde ich gut, allerdings, was jetzt daraus gemacht wurde, ganz gezieltes Faszientraining wie Fasciencoach mit Ausbildung, das finde ich too much. Denn bei jeder Bewegung ist auch die Faszie mit dabei. Muskeln arbeiten nicht ohne Faszie, nicht ohne Bindegewebe und in dem entsprechend heißt es für mich, ja, Faszientraining sollte man in den Blick nehmen, aber nicht selektiv betrachten, sondern jede Bewegung hilft sowohl Muskulatur als auch der Faszie.
Und nach dem Training muss ich dann die Muskeln dehnen. Wenn man das dehnt, ist das doch die Gegenbewegung. Also macht das da Sinn oder nicht?
Nein, es macht auf keinen Fall Sinn. Man muss ja wissen, dass ein Muskeltraining, wenn es in Richtung Krafttraining geht und insbesondere wenn es intensiv ausgeführt wird, immer dazu führt, dass es zu kleinen Einrissen in der Muskulatur kommt. Das ist nicht schlimm, es blutet nicht, aber das ist der Reiz dafür, dass Wachstumsstimulation stattfindet, also Wachstum entsteht. Und wenn ich dann noch einen Längenreiz setzen würde, also dehnen würde, gerade in maximale Positionen hinein, würde ich quasi diese Einrisse noch verschärfen. Und dementsprechend heißt das, lass bitte nach einem anstrengenden Muskeltraining, insbesondere das Dehnen sein, gib dem Muskel Ruhe, sich reparieren zu können und mach quasi das Dehntraining nur in einem entspannten, regenerierten, energetisch aufgeladenen Muskel. Das heißt also hier auch eine Kombination von Krafttraining und Dehntraining macht in der Regel keinen Sinn, wenn Dehntraining dann davor, aber niemals danach.
Hatte ich doch den richtigen Instinkt, das hat sich dann auch nicht gut angefühlt, wenn ich das gemacht habe. Wenn wir schon bei diesem, was Sie gesagt haben, wenn man den Muskel eben so belastet, dann entstehen so ganz kleine Verletzungen und ich glaube, das ist das Phänomen auch, was man dann spürt, wenn man Muskelkater bekommt, oder?
Ja, Muskelkater, muss man ganz klar sagen, ist zum Glück keine Krankheit. Das ist eine ganz normale Reaktion des Körpers auf eine Belastung, die etwas zu hoch war. Übrigens bekommen Spitzensportler das auch immer dann, wenn sie neue Bewegungen ausführen. Und wir kennen das ja auch, wenn wir nur mal wandern gehen und dann beim Bergab gehen, wie ungewohnt das Abfangen ist, weil in den meisten Gegenden gibt es eben keine Alpen. Das heißt also, ja, Muskelkater ist eine Reaktion auf eine Überforderung. Es kommt auch hier zu kleinen Einrissen und ich merke den Muskelkater ja in der Regel erst nach 18 bis 24 Stunden. Warum? Weil es eine Immunreaktion ist, die ich verspüre. Es kommt zu kleinen Einrissen, das Immunsystem registriert das und dann schüttet es bestimmte Botenstoffe aus, es wandern dort bestimmte Entzündungsmediatoren hin, also es entsteht dort Wassereinlagerungen, Rötung, Schwellung beispielsweise und diese verspüre ich dann als Muskelkater. Das dauert etwa 18 bis 24 Stunden, dann ist der Muskel quasi entzündet. Das ist gut so, weil Entzündung ist Heilung, Entzündung ist Reparatur und das heißt also, gönn ruhig dem Muskelkater ein wenig Zeit, etwa 2 Tage, maximal 3 Tage, dann verschwindet er wieder ganz von alleine, weil dann das Immunsystem repariert hat und dann kannst du wieder die normale Bewegung weiterführen. Wäre also fatal, bei einem Muskelkater die gleiche Bewegung nochmal zu machen. Nein, dann braucht der Muskel Ruhe, Entlastung, eine kleinere Stoffwechselaktivierung durch vielleicht einen Spaziergang. Das reicht dir aus, aber niemals ein intensives Training draufsetzen.
Ja, okay, verstanden. Und hilft da irgendwas, wenn man ganz schlimmen Muskelkater hat? Haben Sie da irgendein kleines Hausmittelchen?
Ich höre ja von einigen Menschen, die trinken immer Kirschsaft. Das ist so ein Mythos, der sich immer wieder hält. Eine Badewanne hilft ein wenig. Das heißt, ein bisschen Wärme, auch ein bisschen Erhöhung der Temperatur in der Muskulatur hilft, weil dann die Durchblutung einfach erhöht wird. Auch ein bisschen Massage, ganz leichte, oberflächliche Massage, Bürstenmassage, auch das hilft. Ansonsten gib dem Muskel einfach Ruhe, mach eine kleine Belastung, geh einfach spazieren, das hilft dem Muskel am besten. Eine leichte Stoffwechselerhöhung und vielleicht so ernährungstechnisch, gib ihm ausreichend Aminosäuren, also Proteine, weil das ist der wichtigste Baustoff der Muskulatur und dann kann er besser und schneller reparieren.
Ja, auf die Ernährung, da möchte ich auch ganz zum Schluss nochmal eingehen, das lassen wir jetzt nochmal einmal liegen. Ja, wir hatten schon darüber gesprochen, man soll auf jeden Fall nicht jeden Tag Kraftübungen machen, sondern immer wieder mal Pause einlegen, mit sich eben genau das einstellt, was man Regeneration nennt. Jetzt komme ich zu einer Frage, ich meine, das gibt tausende Übungen. Aber haben Sie trotzdem so ein paar Favoritenübungen, die Sie immer wieder auch gerade Anfängern, die eben einsteigen ins Muskeltraining, empfehlen?
Es geht wirklich zunächst erstmal um die großen Muskelgruppen. Und ich sehe, dass viele Menschen sich dann so kleine Hanteln besorgen. Kleine Hanteln oder Hanteln überhaupt trainieren nur kleine Muskelgruppen. Die kann ich in die Hand nehmen und das war's. Also insofern würde ich immer wirklich sagen, wenn du beginnst, kannst du mit dem eigenen Körpergewicht beginnen. Oder, das würde ich mir gerade bei Anfängern wünschen, geh doch vielleicht ins Fitnessstudio und lass dich beraten, welche Übung die richtige ist und vor allen Dingen, welche Übung du am besten wie ausführst. Denn auch da sehe ich viele Fehler bei vielen Menschen, wenn sie plötzlich anfangen, sich zu bewegen und haben keine Bewegungskompetenz. Was kann man tun? Ganz einfache Übung ist natürlich erstmal für die Wadenmuskulatur der Hochzehenstand. Das heißt, ich stelle mich hinter einen Stuhl, gehe auf die Zehenspitze und merke dann direkt, wenn ich hoch und runtergehe, wie die Fersen wieder absenke, dass die Wadenmuskulatur trainiert wird. Eine große Muskelgruppe. Die zweite, einer meiner Lieblingsübungen ist natürlich die Kniebeuge. Kann ich auch im Sitzen praktisch aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, immer wieder mit dem Gesäß die Sitzfläche kurz berühren. Was wird trainiert? Die Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskulatur. Also auch hier eine große Muskelgruppe. Dann auch eine sehr einfache Übung kann ich machen im Sitzen. Machen wir vielleicht mal einmal, wir beide jetzt auch gerade gemeinsam, indem ich sie beschreibe. Man sitzt sich vorne. Wir setzen uns vorne auf die Stuhlkante, legen dann ganz langsam den Oberkörper auf die Oberschenkel ab, kommen wieder hoch und lehnen uns ganz weit zurück. Und was spürt man? Man spürt eine Pendelbewegung, die sowohl den Bauch als auch die Rückenmuskulatur trainiert. Also runtergehen heißt halten, 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 Rückenmuskulatur. Zurückgehen heißt Bauchmuskulatur. Und gerade wenn man sich zurücklehnt, merkt man, wie viel Spannung auf die Bauchmuskulatur kommt. Auch hier eine ganz einfache Übung für Bauch- und Rückenmuskulatur kann man einfach auch im Alltag zwischendurch mal einfach so einbauen. Und natürlich würde ich mir wünschen, etwas für die Oberarme und den Oberkörper zu machen. Kräftigung kann man sehr einfach im Sinne der Liegestütze machen. Muss man nicht auf dem Boden machen übrigens. Anfänger und Anfängerinnen können das an der Wand machen, ein Wandliegestütz oder eben eine Tischliegestütz machen. Hände auf den Tisch aufgestützt, Körper ganz gestreckt und dann langsam die Arme beugen und strecken. Auch hier merkt man, okay, Brustmuskulatur, Schultermuskulatur, Oberarmmuskulatur. Ich würde mir aber auch noch eine weitere Übung sehr wünschen und zwar nämlich für die Länge der Muskulatur. Und da gibt es eben zwei Übungen, die mir auch wichtig sind, weil sie eben nicht nur kräftigen, sondern die Länge der Muskulatur stimulieren. Und da würde ich mir immer die Rumpfvorbeuge wünschen. Das heißt, beug dich doch mal so weit, wie es geht, nach vorne. Da merkst du, wie die ganze Rückenpartie sich dehnt und vor allem die Rückseite der Oberschenkelmuskulatur sich dehnt. Also hier mal so ein bisschen Flexibilität wieder in die Muskulatur der Oberschenkel hineinzubringen, das macht Sinn. Und das Gleiche mache ich quasi mit meiner Schultermuskulatur. Ich kreise die Oberarme, die Arme im Schultergelenk wie eine Windmühle, vorwärts und rückwärts, gestreckte Arme. Und auch hier wird die gesamte Muskulatur des Oberarmes, des Oberkörpers quasi im Schulterbereich trainiert im Sinne der Länge. Und dies alles als Gesamtpaket ist ein wunderbares Muskeltraining, mal ebenso nebenbei gemacht.
Ja, wunderbar. Ich habe es gleich mal ausprobiert, dieses Pendelding. Also ja, wenn man das länger hält, dann wird es ein bisschen anstrengend.
Wenn man es langsam macht, das ist ne, gut. Da spürt ja, man das ist ganz gut. Schön. Das muss man dann langsam machen. Tempo wirklich ganz ruhig. Dann spürt man, wie schön die Muskelfasern aktiv werden.
Und ich finde auch spannend, dass die gute alte Kniebeuge dann doch wieder so, immer noch
eine gute Übung ist. Überhaupt. Ja. Die heißt übrigens heute Neudeutsch Squat, aber meint nichts anderes als die gute alte Kniebeuge.
Und wie Sie sagen, gerne ruhig auch mal im Fitnessstudio sich kontrollieren lassen von jemandem, der Ahnung hat. Und ich glaube, was auch hilft, ist immer vorm Spiegel manchmal zu trainieren, dass man schaut, wie stehe ich da jetzt eigentlich und wie schief oder auch nicht schief.
Wichtig ist, dass man erkennt, dass man eben die Bewegung sauber ausführt, sauber und kontrolliert. Nicht zu schnell, nicht so langsam, sehr bewusst, lieber langsamer als schnell und vor allen Dingen immer darauf achtet, dass die gesamte Bewegungsamplitude ausgenutzt wird. Wenn man schummelt und fuscht, dann läuft etwas schief.
Sie glauben es nicht, ich hatte gerade dieses Wort schummeln auf der Zunge. Ich wollte gerade sagen, und bitte nicht schummeln. Und das geht an dieser Stelle an meinen Mann. So, man braucht manchmal gar keinen Personal Trainer, da reicht auch die Ehefrau.
Ja.
Gut, sprechen wir nochmal über ein Thema, das finde ich immer so ein bisschen frustrierend, nämlich das liest man auch immer wieder, dass man mit zunehmendem Alter grundsätzlich an Muskelmasse verliert. Wann setzt dieser Prozess ein und warum ist das eigentlich so?
Also wir wissen heutzutage, dass es früher der Mann 40% seiner Muskelmasse quasi im Alter von 30 bis 40 Jahren noch hatte. Mittlerweile wissen wir, dass es nur noch 30% sind. Das heißt, auch junge Männer haben schon einen deutlichen Muskelmassenverlust. Und das ist tragisch. Das liegt unter anderem daran, dass die Muskulatur gerade in der Kindheit und Jugend sich nicht mehr aktuell optimal entwickelt, weil wir eben nicht mehr ausreichend Bewegungsreize haben. Wir wissen, dass die 50-jährige Frau im Schnitt etwa 50% ihrer alten Muskelmasse bereits verloren hat und der 60-jährige Mann etwa 50% seiner Muskelmasse verloren hat. Sehen wir doch mal, der typische deutsche ältere Mann, wie sieht er aus? Dicker Bauch und dünne Beine. Ganz typisch dafür. Er hat den Kampf gegen das Fett verloren und hat es insbesondere auch deswegen zu verantworten, weil eben die Muskulatur der Beine, die großen Muskeln auch am Gesäß verschwunden sind. Und wenn man diese hätte, ja, dann würde man auch den Kampf gegen das Fett nicht verlieren. Und insofern, gerade die Veränderung der Körperkomposition hin zu mehr Fettmasse und zu einem Verlust der Muskelmasse ist ein großes Problem für viele lebensstilbedingten Erkrankungen. Wenn man Muskelmasse erhält, bleibt eben ganz viel an Lebensqualität erhalten, aber auch an Gesundheit erhalten, weil eben das so eine positive Struktur für den Organismus ist. Wir kennen auch ein Problem, was Sarkopenie heißt. Sarkopenie heißt Verlust des Fleisches. Und das ist eine Erkrankung, die in Deutschland noch nicht so sehr präsent ist. Aber wir wissen, dass sie unter anderem verantwortlich ist dafür, dass wir eine Adipositas-Epidemie haben, weil eben zu viel Fettmasse entsteht, weil zu wenig Muskelmasse im Körper vorhanden ist. Und diese sogenannte Sarkopenie entsteht insbesondere dadurch, dass das Nerv-Muskel-Zusammenspiel leidet. Es gibt quasi Überträgersubstanzen, die sogenannte motorische Endplatte, so nennt man die. Und an dieser gibt es offensichtlich mit zunehmendem Alter neben der Bewegungsarmut auch Veränderungen. Und diese betreffen insbesondere die großen, kräftigen, schnellen, weißen Muskelfasern. Und wenn diese nicht mehr ausreichend innerviert werden, dann schwindet ihre Qualität und ihre Quantität. Und das ist ein Phänomen, was wir ab dem 60. Lebensjahr bei 70-80% unserer Bevölkerung erkennen. Das heißt also jetzt als Botschaft: Je älter ich werde, umso mehr muss ich für meine Muskulatur tun. Je oller, je doller, so kann man es beschreiben. Und je oller, je doller heißt auch gleichzeitig, je älter ich werde, umso mehr muss ich die Belastung nach oben schrauben. Muskeln dürfen nicht in Watte gepackt werden, sondern gerade je älter ich werde, umso höhere Belastungsreize muss ich setzen. Weil die habe ich im Alltag nicht mehr, aber um die großen, schnellen, weißen Muskelfasern zu erhalten, die mich zum Beispiel auch vor Stürzen schützen, die mir Sicherheit geben, die muss ich eben durch höhere Lasten, durch schnellere Bewegungen trainieren, weil es eben das Phänomen neben der Bewegungsarmut der Sarkopenie gibt.
Ja, ich würde sagen, das ist schon genau die Motivationsrede, um die ich Sie gerade bitten wollte. Also wer jetzt nicht trainiert, da kann ich auch nicht mehr helfen. Kann man das denn vielleicht, diesen Muskelaufbau, nochmal um ein Wort zum Thema Ernährung zu sagen? Wie kann man das unterstützen? Da geht es ja immer, denke ich, um das Thema Eiweiß und Proteine. Und da sind wir dann auch gleich bei der Frage, kann ich das auch als Vegetarier?
Also der wichtigste Baustoff der Muskulatur ist das Protein. Das muss täglich auf die Speisekarte. Weil ich habe nur kleine Speicher und dementsprechend auch viele Baustoffe können, Aminosäuren genannt, können vom Körper nicht selber produziert werden, also müssen sie zugeführt werden. Sportler, weil die einen hohen Bedarf haben, nehmen natürlich gerne Nahrungsergänzungsmittel. Das braucht der normale Sportler nicht, der Breitensportler, der normal Trainierende nicht. Und natürlich können auch Veganer oder Vegetarier ausreichend Proteine zuführen. Die müssen nur ein wenig bewusster damit umgehen. Die Tofu-Produkte sind herausragende Lieferanten beispielsweise von hochwertigen Aminosäuren. Edamame, die klassische Sojabohne, toller Lieferant von hochwertigen Aminosäuren. Oder auch, wenn man schön an Gemüsesorten denkt, an Hülsenfrüchte wie Linsen beispielsweise oder Kichererbsen, auch hier hochwertige Lieferanten von Aminosäuren. Und dementsprechend heißt das, man muss es nur ein weniger bewusster angehen. Und jetzt aber noch eine ganz wichtige Botschaft. Wer Muskeln aufbauen möchte, braucht allerdings auch Energie. Und ich weiß, dass viele Menschen eben Angst haben davor. Muskeln sind nun mal schwerer als Fett, 13% etwa, dass eine Gewichtszunahme daraus resultiert. Ist aber nicht schlimm, da muss man sich ganz klar sagen, weil es eine aktive Masse, eine aktive energiefressende Masse. Ich brauche etwa, um 1 Kilogramm Muskelmasse aufzubauen, etwa 100 bis 150 Kilokalorien mehr pro Tag an Energie. Das heißt also, Diät machen und gleichzeitig Muskelaufbau betreiben zu wollen, geht schief, weil eben zu wenig Energie vorhanden ist. Das bedeutet also eine Kombination aus Kohlenhydraten in geringer Form und ausreichender Qualität der Proteine. Das ist Garant dafür, dass Muskeln wachsen.
Und dann nicht erschrecken, wie gesagt, wenn man auf die Waage steigt. Ja, und ich würde sagen, nee. Ästhetisch gesehen, das ist doch auch einfach was, wo man sich dann wirklich auch freuen kann.
Ja, vor allen Dingen, wenn man da mal in den Spiegel schaut, wie gut das
aussieht. Genau, wie man dann gut aussieht und welche Muskelgruppen einen schon dann mal wieder begrüßen, die man vielleicht schon ganz lange vergessen hat, dass es sie überhaupt gibt. Also, was Sie auch eben gesagt haben, möchte ich nochmal unterstützen. Tatsächlich, das ist ein Vorurteil, dass man als Vegetarier oder Veganer vielleicht sogar Probleme hätte, Proteine zu sich zu nehmen. Das sieht man ja auch daran, wie viele Spitzensportler vegan oder vegetarisch leben. Ja, und wir haben es im Vorgespräch gesagt, da möchte ich das auch nochmal erwähnen. Sie arbeiten gerade an einem Buch über das Thema Muskeln und ja, das machen Sie wahrscheinlich auch genau deshalb, weil es da so großen Aufklärungsbedarf gibt.
Ja, es hat einen Arbeitstitel, die Heilkraft der Muskulatur. Ich würde gerne der Muskulatur einen Heiligenschein verleihen. Das Ausdauertraining hat es ja, aber wir haben eben erkannt, dass die Muskulatur so wahnsinnig viele wichtige Funktionen im Körper ausübt und vor allen Dingen eben als großes Stoffwechselorgan wirkt. Und insbesondere auch da habe ich jetzt demnächst ein Buch in der Erscheinung, da geht es um die Stoffwechseljahre ab 50, was bei Ullstein erscheint, wo es auch darum geht, welche Bedeutung Muskulatur gerade ab 50 für die Wechseljahre hat. Und wenn ich dann im nächsten Jahr die Heilkraft der Muskulatur dann nochmal veröffentliche, glaube ich, dann habe ich genügend Wertschätzung für die Muskulatur geschrieben. Die ist wirklich heilig für uns. Ohne Muskeln können wir nicht ausreichend Lebensqualität erreichen. Muskeln halten uns selbstständig und mobil. Muskeln lassen uns Tasche tragen, Freunde besuchen, Urlaub machen. Niemand anders tut das.
Besseres Schlusswort hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Also ich glaube, Sie haben den Muskeln den absoluten Heiligenschein schon mal verliehen. Und ja, ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Professor Frohböse.
Sehr gerne und danke, dass ich das machen durfte, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man über die Muskeln so emotional und so lange reden darf. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und mich motiviert es auch sofort, morgen gleich wieder das Training zu intensivieren. Es muss brennen.
Viel Spaß dabei. Hauen Sie rein. Je Olla, je Dollar, wissen Sie ja.
Also runter von der Couch und ran ans Muskelaufbautraining. Wer noch ein bisschen mehr Motivation braucht, auf YouTube findet man unter Reformhaus Activate Your Life zahlreiche Videos mit einfachen Übungen, die auch für Einsteiger geeignet sind. Und mehr Infos über die Heilkraft der Muskeln und wie man sie gezielt durch die Ernährung unterstützen kann, finden Sie auch auf unserer Seite reformhaus.de. Einfach auf der Seite ins Suchfeld Muskeln eingeben, schon öffnen sich zahlreiche hilfreiche Artikel und Infos. Das war's für diese Ausgabe. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.